In einer Welt der Smartphones und E-Mails kennen wir die Aufregung, einen Brief zu erhalten, nicht mehr so richtig. Natürlich erhalten wir immer noch Briefe per Post, Briefe von Versicherungsgesellschaften oder Briefe von regionalen Anbietern sind ziemlich häufig. Aber gelegentlich kommt ein Brief an, bei dem auf dem Umschlag nicht ersichtlich ist, von wem er stammt oder was er bezweckt. Diese Briefe werden dann mit etwas mehr Neugierde geöffnet. Es kann sein, dass ihr noch schriftliche Mitteilung von Freunden und Verwandten erhalte. Wenn diese ankommen, erkennt man anhand der Handschrift schnell den Absender und öffnet den Umschlag mit größerer Begeisterung. Ab und zu erhaltet ihr vielleicht einen Brief, der schön handgeschrieben ist und seid euch nicht sicher, wer der Absender ist. Diese Briefe werden mit einer gewissen Aufregung geöffnet. Aber egal, um welchen Brief es sich handelt, nach dem Öffnen des Umschlags erkennt man schnell den Absender. Wenn nicht mit einer Adresse oben, dann brauchen wir nur zum Ende der Mitteilung zu springen und dort wird alles enthüllt. Wir werden damit beginnen zu untersuchen, wer diesen Brief geschrieben hat, dann an wen der Brief geschrieben wurde und schließlich werden wir uns die Art und Weise ansehen, wie die Adressaten gegrüßt wurden. Also zu Paulus Zeiten und in allen seinen Briefen offenbarte sich die schreibende Person gleich am Anfang. Es ist daher interessant, dass wir drei Verfasser dieses Briefes haben. Einige Ausleger haben gesagt, dass dies ein Beispiel für die Demut des Apostels Paulus ist, der es zuließ, dass andere Namen neben seinem eigenen auftauchten. Aber das scheint eine ziemlich seltsame Schlussfolgerung zu sein. Im ganzen Brief wird das Pronomen wir verwendet, wenn er von den Umständen berichtet, wenn er lehrt und ermahnt. Tatsächlich gibt es einen Zeitpunkt, an dem Paulus seinen eigenen persönlichen Kommentar abgeben will, am Ende von Kapitel 2, aber selbst dann greift der Brief sofort wieder auf das Wir zurück. Die offensichtliche Schlussfolgerung ist, dass der Brief wirklich von allen drei Männern stammt, Paulus, Silvanus und Timotheus. Jeder Mann ist erwähnenswert, also werden wir uns jeden kurz ansehen in der Reihenfolge, in der sie in unserem Text erscheinen. Paulus. Was kann ich über den Apostel Paulus sagen, was ihr nicht schon wisst? Nun, wenn ihr euch schon lange mit Gottes Wort beschäftigt habt, vermutlich nicht. Ich stelle jedoch keine Vermutungen an und möchte euch deshalb eine kurze Zusammenfassung seines Lebens geben. Paulus wurde als Sohn jüdischer Eltern geboren, aus dem Stamm Benjamin. Seine Eltern hielten das Gesetz des Mose ein und ließen ihren Sohn am 8. Tag beschneiden. Paulus wuchs zu einem guten Schüler heran. Er studierte unter dem angesehensten Gesetzeslehrer der damaligen Zeit, einem Mann namens Gamaliel. Paulus entwickelte einen großen Eifer für den jüdischen Glauben. Er schloss sich der strengsten Sekte an, den Pharisäern. Diese Männer waren für ihre zwanghafte Hingabe an Gottes Wort bekannt, obwohl der Herr Jesus gezeigt hatte, dass ihre Hingabe nur Heuchelei war, nicht dazu gedacht, Gott zu gefallen, sondern um vor den Menschen gut dazustehen. Die Pharisäer hassten Jesus, und als ein neuer Weg aufkam, der lehrte, dass Jesus der Messias sei, begann Paulus eine Kampagne der Einschüchterung und Gewalt gegen sie. Als er nach Damaskus reiste, um seine Drangsalierung der Christen auszuweiten, begegnete ihm der auferstandene und aufgefahrene Herr Jesus Christus. Paulus wurde gerettet und beauftragt, ein Zeuge für die Heiden zu sein. Wenn es eine Sache gibt, die wir von Paulus Erfahrung und Beispiel mitnehmen sollten, dann ist es die Zusammenfassung, die er selbst in Philipper 3, 7 bis 9 gegeben hat. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Freund, wenn du mir jetzt zuhörst und irgendetwas mehr wertschätzt als den Herrn Jesus Christus, dann bist du ein Götzendiener, ein Feind Gottes und für die Hölle bestimmt. Wenn du versuchst, ein gutes Leben zu führen in der Hoffnung, dass dies für Gott genug ist, dann irrst du dich. Du brauchst eine Gerechtigkeit außerhalb des Gesetzes. Alles, was das Gesetz für dich und alle anderen tut, ist, dich zu verurteilen. In beiden Fällen brauchst du eine Begegnung mit dem auferstandenen und aufgefahrenen Herrn Jesus Christus. Suche ihn von ganzem Herzen und du wirst ihn finden. Du hast die Gewissheit aus Gottes Wort. Der nächste auf der Liste ist Silvanus oder Silas. Er ist ein Mann, über den wir nicht sehr viel wissen. Das ist seltsam, denn das, was wir über ihn wissen, legt nahe, dass er jemand sein könnte, den wir kennen sollten. Silas war ein Teil der Gemeinde in Jerusalem. Das bedeutet, dass er in der gleichen Ortsgemeinde war wie fast alle Apostel. Aber Silas versteckte sich dort nicht in einer Ecke. Er war ein führender Mann in der Gemeinde. Er war auch ein Prophet. Als die frühe Gemeinde versuchte zu entscheiden, wie sich jüdische Christen gegenüber heidnischen Gläubigen verhalten sollten, war Silas einer von zwei Männern, die ausgewählt wurden, um zur zentralen heidnischen Gemeinde von Antiochia zu gehen und dort zu sprechen. Das war eine Angelegenheit von äußerster Diplomatie. Wer wurde als fähig angesehen, eine solche Aufgabe zu übernehmen? Silas. Wir lesen auch in Apostelgeschichte 15, und Judas und Silas ermunterten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Abgesehen von einer Handvoll Verse, die beiläufig erwähnen, dass Silas Paulus auf Reisen begleitete, ist die einzige andere Stelle, an der Silas besonders hervorsticht, die als er und Paulus sich die Seelen aus dem Leib singen, während sie in den dunkelsten Tiefen des Gefängnisses in Philippi blühten. Wie ich schon sagte, angesichts dessen, was wir über Silas wissen, könnten wir vernünftigerweise erwarten, seine ganze Geschichte zu kennen. Aber das tun wir nicht. Trotz der hohen Wertschätzung, die er bei den Aposteln und der frühen Gemeinde genoss, trotz seiner Gaben zu prophezeien, andere zu ermutigen und zu stärken, trotz seines heldenhaften Glaubens, in den dunkelsten Situationen Loblieder zu singen, bleibt Silas fast unbekannt. Eines kann jedoch mit Sicherheit gesagt werden, an dem Tag, an dem Christus kommt, um die Welt in Gerechtigkeit zu richten, wenn die Schafe und die Böcke getrennt werden, wird Silas hervortreten und der Herr Jesus wird sagen, gut gemacht, guter und treuer Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Silas traurig darüber ist, dass er so aufgezeichnet worden ist, dass er eine kleine Nebenrolle zu haben scheint. Und vielleicht trifft das auch auf dich zu, Bruder oder Schwester. Hast du das Gefühl, dass du eigentlich sehr viel für den Herrn und sein Volk tust? Hast du das Gefühl, dass deine Gaben nicht gewürdigt werden? wenn die Kirchengeschichte, auch wenn es nur die Frankfurter Kirchengeschichte ist, nur drei Dinge über dich aufzeichnet, dann möge es sein, dass du vertrauenswürdig warst, dass du die Geschwister ermutigt und gestärkt hast und dass du dich in Prüfungen freuen konntest. Das wäre doch ein schönes Zeugnis. Timotheus war noch jung im Glauben und auch ansonsten sehr jung. Einige Jahre später schreibt Paulus an Timotheus und bezieht sich immer noch auf seine Jugendlichkeit. Timotheus hatte, soweit wir wissen, zu diesem Zeitpunkt keine offizielle Rolle in irgendeiner Gemeinde. Er wurde später die Gemeinde in Ephesus leiten und schon sehr früh bezeichnet Paulus Timotheus als seinen vertrauenswürdigsten Begleiter. Dennoch ist es bemerkenswert, dass jemand, der so jung und zu dieser Zeit unbedeutend wie Timotheus war, einen so wichtigen Brief schreiben sollte. Dies ist einer der frühesten neutestamentlichen Schriften, die möglicherweise geschrieben wurde, bevor eines der Evangelien fertiggestellt wurde. Aber Timotheus wirkte schon sehr früh vielversprechend. Frauen in der Gemeinde, wenn ihr jemals versucht seid, das Gefühl zu haben, dass eure Rolle als Ehefrau, Mutter, Großmutter, weibliches Gemeindeglied unbedeutend ist, denkt noch einmal nach. Paulus hatte keinen Zweifel daran, wer das verdient daran hat, Timotheus zu dem guten jungen Mann erzogen zu haben, der er war. Seine Mutter, Eunike, und seine Großmutter, Lois. Schwestern, lehrt unsere Kinder die Heilige Schrift. Führt ein gottgefälliges Leben vor unseren Kindern. Ermutigt sie zum fleißigen Lernen und zu einem integren Charakter. Wer weiß, aber vielleicht seid ihr die Mutter, Großmutter, Mutter oder Lehrerin eines Timotheus unserer Generation. Wie dringend braucht die Gemeinde solche Männer? Junge Männer, die sich treu um die Bedürfnisse der Gläubigen kümmern, die prägnante und wahrheitsgetreue Predigten halten werden, die in ihren eigenen Gemeinden und in anderen, in denen sie Einfluss haben, rechte Lehren fest etablieren werden. Frauen der Gemeinde, ich flehe euch an, nehmt diese hohe Berufung an. Junge Männer der Gemeinde, es gibt viele von euch. Die Welt wird immer Ärzte, Lehrer und so weiter brauchen. Aber was die Welt noch mehr braucht, sind treue Männer, die das Evangelium verkündigen und treu in Gottes Weinberg arbeiten. Nicht alle sind dazu berufen, Prediger zu sein, aber was auch immer dein Beruf ist, versuche Gott darin zu verherrlichen und ein aktives und nützliches Mitglied der Gemeinde zu sein, indem du beiträgst, was immer du an Zeit, Gaben und Ressourcen einbringen kannst. Wir haben also gesehen, wer schreibt. Nun wollen wir uns denen zuwenden, an die geschrieben wird. Lesen wir noch einmal unseren Text. Paulus, Silvanus, in Timotheus, an die Gemeinde der Thessalonicher, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir sehen, dass es sich erstens um eine Gemeinde handelt, zweitens um Thessalonicher und drittens in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte zuerst das Zweite betrachten. Die Menschen, denen Paulus schreibt, sind Thessalonicher. Sie stammen aus der Stadt Thessaloniki. Thessalonich ist im Gegensatz zu vielen der Städte, in denen Gemeindenbriefe von Paulus oder anderen neutestamentlichen Schriftstellern erhielten, auch heute noch ein blühender Stadt, die zweitgrößte Stadt Griechenlands, um genau zu sein. Die Stadt wurde 315 vor Christus an der Stelle einer früheren Siedlung von Kassander, einem Offizier von Alexander dem Großen, gegründet. Während des nächsten Jahrhunderts wurde Rom die dominierende Macht in der Region und Mazedonien wurde in das expandierende Römische Reich eingegliedert. In den ersten Jahrzehnten des ersten Jahrhunderts vor Christus wurde die Sicherheit des römischen Staates durch einen Bürgerkrieg bedroht. Konkurrierende Generäle kämpften um die Kontrolle der damaligen römischen Republik. Während dieser turbulenten Jahre schauten die Völker des Reiches ängstlich zu und fragten sich, wer von den Rivalen als Sieger hervorgehen würde. Was Thessaloniki betraf, hätte das Ergebnis nicht besser sein können. Sie traf eine weise Entscheidung und stellte sich auf die Seite des letztendlichen Siegers, Augustus, der erste römische Kaiser wurde. Diese Loyalität wurde belohnt, als Thessaloniki zur Hauptstadt der Provinz Mazedonien ernannt wurde. Es erhielt auch den Status einer freien Stadt und genoss eine beträchtliche Selbstverwaltung unter lokal ernannten Herrschern, die als Politarchen bekannt waren. Thessaloniki hatte einen bedeutenden Hafen und lag an der wichtigsten Ost-West-Autobahn der Region, was sie zu einem herausragenden Handelszentrum machte. Wie es seine Gewohnheit war, ging Paulus zuerst in die Synagoge in Thessaloniki, um zu predigen. Es scheint, dass es dort eine ziemlich aktive jüdische Gemeinde gab, denn es gab eine gute Anzahl von gottesfürchtigen Heiden, die sich mit ihnen versammelten. Der Dienst des Paulus wurde von diesen Gottesfürchtigen besonders gut aufgenommen, ebenso wie von einer Reihe von Ehefrauen prominenter Mitglieder der jüdischen Gemeinde. Es ist interessant, dass obwohl dieser Brief von Paulus, Silas und Timotheus geschrieben ist, Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, sagt, dass diese Leute sich Paulus und Silas angeschlossen haben. Es wird nicht erwähnt, dass Timotheus in Thessaloniki war. Wir können jedoch aus zwei Indizien schließen, dass er auch dort war. Erstens musste Paulus Thessaloniki fluchtartig verlassen und fand sich kurz darauf in Berühr wieder. Es wird erwähnt, dass Timotheus bei ihm in dieser Stadt war. Außerdem, wenn Silas der einzige Begleiter des Paulus in Thessaloniki gewesen wäre, dann wäre es logischer gewesen, wenn Paulus ihn zurückgeschickt hätte, um nach der Gemeinde zu sehen und nicht Timotheus. Aber diese Erkundungsmission war notwendig, weil die Juden dem Paulus ernsthafte Schwierigkeiten bereitet hatten, so dass er nur 3 Wochen nach seiner Ankunft abreisen musste. Aus den Kommentaren in den beiden Briefen an die Thessalonicher geht klar hervor, dass diese von den Juden angezettelte Verfolgung gegen die neuen Gläubigen weiterging. In der Tat war der Zorn der Juden so groß, dass sie sogar nach Berühr reisten, um den Dienst des Paulus dort zu stören. Ihr seht also, wie diese Gemeinde überprüft werden musste. Eine Gemeinde war innerhalb von nur 3 Wochen der Predigt des Evangeliums gegründet worden. Es ist erstaunlich, dass in so kurzer Zeit überhaupt so etwas wie eine Gemeinde entstehen konnte. Aber es handelte sich tatsächlich um eine Gemeinde. Das sagt Paulus in dem Vers, den wir gerade studieren. An die Gemeinde der Thessalonicher. An dieser Stelle muss ich die Überlegenheit der deutschen Sprachen, jedenfalls bei den Bibelübersetzungen, gegenüber der englischen anerkennen. Das Wort, das hier und fast ausschließlich in der Heiligen Schrift für Gemeinde verwendet wird, ist das griechische Wort Ekklesia. Wie ihr wisst, hat die deutsche Sprache 2 Wörter für einen versammelten Leib des Volkes Gottes. Kirche und Gemeinde. Ihr wisst auch, dass Gemeinde das am häufigsten verwendet Wort ist. Das ist angemessen, denn Kirche kommt von einem anderen griechischen Wort, Kyriakon. Dieses zweite Wort kommt von dem griechischen Wort Kyrios, was Herr bedeutet. Daher ist Kirche eine Gruppe von Menschen, die zum Herrn gehören. Das scheint eine großartige Definition für eine Kirche zu sein. Und das ist es auch. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass dieses Wort in der ganzen Heiligen Schrift seltener gebraucht wird. Tatsächlich kommt es nur zweimal vor. Ekklesia hingegen bedeutet herausgerufene Gruppe. Es ist kein ausschließlich religiöses Wort. Im Gegenteil, es war schon lange vor Jesu Geburt im allgemeinen Sprachgebrauch verbreitet. Es bedeutete im Allgemeinen eine Gruppe von Menschen, die dazu berufen waren, eine bürgerliche Aufgabe zu erfüllen, wie eine lokale Regierung oder der Verein, der eine juristische Person beaufsichtigt. Es gibt gute Gründe zu argumentieren, dass Paulus und andere neutestamentliche Schriftsteller das Wort Ekklesia absichtlich wählten, um zu zeigen, dass die Christen nicht mehr unter Käse, sondern unter Christus waren. Sie hatten eine neue Regierung. Und wenn ihr darüber nachdenkt, warum hat die Welt diese frühen Christen gehasst? Historische Berichte zeigen, dass sie großzügige, freundliche, gemeinschaftsorientierte Menschen waren. Warum reagierte man auf sie mit solchem Hass? Wir sehen etwas von der Antwort in Lukas Bericht über Paulus Zeit in Thessaloniki. Lass mich aus Apostelgeschichte 17, Vers 5 bis 9 lesen. Das ist, nachdem der Dienst des Paulus eindeutig Wirkung zeigt. Die Juden aber wurden eifersüchtig und nahmen einige böse Männer vom Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie traten vor das Haus Jasons und suchten sie unter das Volk zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen, diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Die hat Jason beherbergt und diese alle handeln gegen die Verordnung des Kaisers, da sie sagen, dass ein anderer König sei, Jesus. Sie beunruhigten aber die Volksmenge und die Obersten der Stadt, die dies hörten. Und nachdem sie von Jason und den übrigen Bürgschaft genommen hatten, ließen sie sie frei. Was wird Paulus und Silas vorgeworfen? Sie behaupten, dass nicht Kaiserkönig ist, sondern Jesus. Daher erklären sich diejenigen, die dieser Lehre folgen, als unter einer neuen Autorität stehend. Sie sind im Wesentlichen eine ganz neue bürgerliche Körperschaft. Daher ist Gemeinde eine sehr treffende Übersetzung von Ekklesia. Dennoch leugnet das nicht die Tatsache, dass die wörtliche Bedeutung von Ekklesia, herausgerufener, ein sehr treffender Begriff für Gläubige ist. Wenn Jesus in Johannes 10 von sich selbst als dem guten Hirten spricht, sagt er dies. Vers 1 bis 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Und dann in Vers 16 sagt Jesus, und ich habe andere Schafe, die nicht auf diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Die Schafe, die dem Herrn Jesus gehören, folgen ihm, weil er sie ruft. Sie erkennen, dass es seine Stimme ist, und so stehen sie auf und folgen. Der Türhüter hat mehrere verschiedene Schafherden, die in der Sicherheit des Geheges ruhen, aber der Hirte A kommt, der Türhüter öffnet die Tür, Hirte A ruft seinen Schafen zu, und obwohl sie im Gehege verstreut sind mit anderen Schafen, erkennen sie den Ruf des Hirten, stehen auf und gehen. Die anderen Schafe erkennen die Stimme dieses Hirten nicht, und so bleiben sie ruhig liegen. Aber es liegt noch mehr in diesem Bild. Der Hirte ruft seine Schafe nicht und lässt sie dann in Ruhe. Er ruft sie, weil er will, dass sie ihm folgen. Er wird sie zu einem guten Weideland führen, das er für sie gefunden hat. Er ruft sie, weil sie von ihm anders behandelt werden sollen als die anderen Schafe. Das Rufen dient nicht nur dazu, die Schafe zu unterscheiden, es ist zielgerichtet und aktiv. Sie gehen zu einem bestimmten Ort. Und so kommen wir zum dritten Punkt unserer Untersuchung darüber, wer die Empfänger dieses Briefes sind. Wir haben gesagt, dass sie aus der Stadt Thessaloniki kommen, dass sie unter anderem dadurch definiert sind, dass sie einen neuen König haben, König Jesus. Sie sind auch herausgerufen und abgesondert. Aber sie sind aus der Welt herausgerufen und in eine andere Umgebung hineingerufen. Was ist die neue Situation, in die sie gerufen werden? Zurück zu unserem Text. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ohne Rücksicht auf die Notwendigkeit der Prägnanz zu übersetzen, könnte man sagen, die Gemeinde der Thessalonicher, die in Gott, dem Vater und in dem Herrn Jesus Christus ist. Die Gläubigen in Thessaloniki hätten entschuldigt werden können, wenn sie das Gefühl gehabt hätten, dass ihre Situation kritisch war. Die Gemeinde war allenfalls ein paar Monate alt. Anders als in vielen Gemeinden heute, wenn auch nicht in dieser Gemeinde, gab es keinen Kern erfahrener Mitglieder, der für Reife, Stabilität und Perspektive sorgen konnte. Es war wenig Zeit gewesen, sich ein Verständnis für die christliche Lehre anzueignen oder mit dem Aufordnungen christlichen Verhaltens zurechtzukommen. Außerdem war Paulus von ihnen vertrieben worden und es bestand keine Wahrscheinlichkeit, dass er bald zurückkehren würde. Es wäre sehr verlockend gewesen, in Pessimismus zu verfallen. Wie konnte eine so junge Gemeinde hoffen, diese schwierigen Zeiten zu überstehen? Paulus war sich dessen bewusst und deshalb wählte er seine Worte. Sie sind nicht nur die Gemeinde in Thessaloniki, sie sind die Gemeinde in Thessaloniki, die in Gott, dem Vater und in dem Herrn Jesus Christus ist. Indem er diesen Kommentar schreibt, beruhigt Paulus nicht nur die Gläubigen in Thessaloniki, sondern er gibt uns auch ein wunderbar klares Bild davon, was eine Gemeinde ist. Sie ist eine Gruppe von Menschen in einem lokalen Gebiet, herausgerufen aus der Welt, berufen, eine neue Gemeinschaft zu sein, eine Gemeinschaft, die in Gott ist, die sich der Gemeinschaft mit ihm erfreut und in ihm aufwächst. Jung im Glauben, das mögen sie gewesen sein, aber jeder Gläubige war in Gott und in Jesus. Das ist eine reiche Terminologie. Wir begegnen ihr zum ersten Mal in Johannes 15, Vers 1 bis 8, wo Jesus seine Jünger als die Reben eines Weinstocks darstellt. Er ist natürlich der Weinstock und die Reben sind in ihm und müssen ihr Leben weiterhin von ihm beziehen. In ähnlicher Weise beschreibt Paulus selbst die Christen als in Christus, so wie die Gliedmassen und Organe Teil des menschlichen Körpers sind. Beide Begriffe, die Reben am Weinstock und die Teile des Körpers, sagen mehr aus, als dass die Gläubigen zu Gott gehören. Sie machen deutlich, dass die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk außerordentlich eng ist. Sie haben Anteil an seinem Leben. Obwohl es zweifellos wahr ist, dass die Christen in Thessaloniki noch neu und unerprobt waren, hatten sie doch erheblichen Grund zur Ermutigung. Hatte sich nicht der Herr selbst in engstem Maße mit ihnen identifiziert? Sie können uns mit diesen Gedanken trösten. Die Zeiten werden immer bedrängender. Wir fühlen uns von allen Seiten unter Druck gesetzt. Aber obwohl wir schwach sind, ist Gott an uns gebunden. Er wird uns genauso wenig verwerfen, als dass eine mächtige Eiche einen ihrer Zweige abwerfen oder ein starker Mann seinen rechten Arm abfallen lassen würde. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt zu diesem Gedanken, in Gott dem Vater und in dem Herrn Jesus Christus zu sein, den ich erwähnen möchte. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch diese Erfahrung gemacht hat, als ihr in der Schule wart, egal wie lange das her sein mag. In einer Sportstunde oder in der Pause, wenn Mannschaften gewählt werden mussten, oft wurden zwei Kapitäne bestimmt und dann überblickten diese besonderen Kinder die Menge der Mitschüler vor ihnen. Dann ruft jeder Kapitän nacheinander ein Kind heraus. Aber dieses Kind wird nicht herausgerufen, weil er keine weitere Rolle spielen soll. Es wird herausgerufen, um sich dem Team des Kapitäns anzuschließen. Lasst mich euch ein anderes Bild geben. Der Umzug von Großbritannien nach Deutschland war für mich nicht einfach. Ich ließ meine Familie zurück, meine Freunde, meine Zuhause, die Gemeinde, in der ich auch gewachsen und errettet worden war. Ich verließ eine Situation, in der ich die Sprache ohne Hemmungen sprach, in der ich die Kultur und die Eigenheiten, die Gesetze und die Systeme verstand. Warum sollte ich das verlassen? Darauf gibt es eigentlich nur eine logische Antwort. Wegen dem, worauf ich mich eingelassen habe. Ich verließ das Vereinigte Königreich nicht, um mich ziellos in der Welt herumzutreiben. Ich wollte das Vereinigte Königreich verlassen und mit Jasmin zusammen sein. Das mag alles furchtbar romantisch klingen, aber es dient einem bestimmten Zweck. Die Thessalonicher wurden nicht herausgerufen, denkt daran, das ist die Bedeutung des griechischen Wortes, Ekklesia, und dann verlassen, um weiterzumachen. Nein, sie wurden hineingerufen in das Team, in die Armee. Sie mögen Eltern, Ehepartner, Kinder, Häuser und Land verlassen haben, aber sie hatten so viel mehr gewonnen. In Christi Königreich haben sie Tausende von Vätern und Müttern, Brüdern und Schwestern. Die Türen von vielen weiteren Häusern stehen ihnen nun offen. Brüder und Schwestern in Christus, ich weiß, dass einige von euch mit den Witzeleien eurer Familie, Freunde und Kollegen konfrontiert worden seid. Ich weiß, dass einigen von euch sogar gesagt worden ist, dass ihr nicht mehr willkommen seid. Aber die er, Gott, berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. In Christus habt ihr alle Segnungen und Verheißungen Gottes. Wir haben nun also betrachtet, wer diesen Brief geschrieben hat und an wen er gerichtet war. Lasst uns schließen, indem wir den Gruß des Paulus an diese Gemeinde betrachten. Lesen wir noch einmal unseren Text. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Was beinhaltet der Gruß des Paulus? Den Wunsch, dass die Gemeinde eine praktische Erfahrung von Gnade und Frieden machen mögen. Gnade ist die unverdiente Gunst Gottes, seine Freundlichkeit gegenüber denen, die seinen Zorn und seine Verurteilung verdienen. Menschliche Sündhaftigkeit bedeutet, dass wir berechtigt sind, das Gewicht des göttlichen Zorns gegen die Sünde zu spüren. Was für eine Erleichterung zu wissen, dass Gott barmherzig ist. Die Gnade veranlasste ihn, seinen Sohn in die Welt zu senden, damit er an der Stelle der Sünde lebt und stirbt. Der Friede folgt natürlich aus der Gnade, weil Gott gnädig ist, ist es auf herrliche Weise möglich, dass diejenigen, die ihn beleidigt haben, mit ihm versöhnt werden. Wo einst Feindschaft und Entfremdung herrschte, ist jetzt Frieden. Und da Gott keinen Streit mehr mit seinem Volk hat, können sie in und unter sich Frieden haben. Daraus folgt, dass das Wort Friede mehr ist als nur die Abwesenheit von Krieg. Es schließt einen Aspekt ein, den man einen blühenden Zustand der Seele nennen könnte. Dieser Friede mit Gott ist das Geschenk des Herrn Jesus Christus. Es ist nicht die Art von Frieden, die die Welt geben kann, aber es ist auch ein Friede zwischen Gläubigen. Wenn wir in Christus geeint sind, wird unser Ziel plötzlich dasselbe. Wir profitieren am meisten, wenn wir als verschiedene Teile desselben Leibes zusammenarbeiten. Paulus geht ausführlich darauf ein, als er an die Epheser schrieb. Lest bitte das zweite Kapitel dieses Briefes, wenn ihr Zeit habt. Die Freunde des Paulus in Thessaloniki hatten bereits die Gnade Gottes in ihrem Leben erfahren, zusammen mit dem Frieden, der aus ihr fließt. Wäre das nicht der Fall gewesen, wären sie gar keine Christen gewesen. Dennoch war es Paulus ernstes Verlangen, dass sie diese Segnungen in einem viel größeren Ausmaß genießen könnten. Sie kannten die Gnade, aber Paulus wollte, dass sie wissen, wie er selbst vom Herrn belehrt werden musste, als er sagte, meine Gnade genügt dir. Sie mussten die Hinlänglichkeit der Gnade Gottes zu schätzen wissen. Die thessalonischen Gläubigen kannten den Frieden, aber Paulus wünschte sich für sie das, wovon er zu den Philippern spricht. Dass sie den Frieden Gottes schätzen, der jeden Verstand übersteigt. Die Art von Frieden, die eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren wird. Was ist der praktische Nutzen, wenn die thessalonische dieses Maß an Gnade und Frieden erfahren? Was bedeutet es für uns? Römer 6 macht ganz deutlich, dass Gläubige nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade stehen. Aber wenn wir unter der Gnade stehen, von der Gnade erfüllt sind, was bedeutet das, wie wir sein sollten? Römer 6 sagt uns, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Römer 15, Vers 13 lehrt uns, dass wenn Gott uns mit Frieden erfüllt, wir auch in der Hoffnung reich werden. Ihr werdet euch daran erinnern, dass es in der letzten Predigt über 1. Korinther 13 die Hoffnung war, die uns antreibt, in unserem christlichen Wandel Fortschritte zu machen. Hoffnung zeichnet uns vor der Welt aus. Hoffnung hilft uns durch Zeiten der Prüfung und Schwierigkeiten. Wenn wir ein tieferes Gefühl des Friedens mit Gott haben, wird unsere Hoffnung wachsen. Schließlich müssen wir unsere Gedanken zum Tisch des Herrn richten. Und wenn wir das tun, werden wir wieder mit Gedanken der Gnade und des Friedens konfrontiert. Das volle Ausmaß der Gnade Gottes wird im Opfer seines Sohnes am Kreuz sichtbar. Wer hätte es jemals wagen können, Gott eine solche Tat vorzuschlagen? Wie konnte ein eingeschworener Feind Gottes es jemals wagen, einen solchen Vorschlag zu machen? Wie hätten wir überhaupt etwas anderes als ewige Verdammnis erwarten können? Aber Gottes Gnade war am Werk. Und jetzt haben wir Frieden mit Gott. So wie Gottes Gnade unbegreiflich ist, so ist auch der Friede, den er uns gibt, jenseits unseres Verständnisses. Gläubiger, wenn du zum Tisch kommst, möge deine Seele diesen geflüsterten Gruß wahrnehmen. Gnade und Friede sei mit dir. Wenn ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt, ernährt ihr euch im Glauben von dem Herrn Jesus Christus. Er in euch und ihr in ihm. Ein gläubiger Freund, du stehst in der Ferne. Du kommst weder an der Tisch, noch kennst du den Frieden mit Gott, den die Tat, an die er erinnert, erkauft hat. Schlimmer noch, der Tag wird kommen, an dem du herausgerufen wirst, aber es wird sein, um vor dem Gerichtsthron Gottes zu stehen. Dann wirst du die vollen Konsequenzen deiner Feindschaft mit Gott erfahren. Mit Paulus sprechen wir. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Mit den Psalmisten sagen wir, küsst den Sohn, dass er nicht söhne und er umkommt auf dem Weg. Denn leicht entbrennt sein Sohn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Amen.